sexy oder sensuell zu sein, fordert sehr viel Freiheit. Man muss sich total enthüllen, das ist nicht gespielt. Und es ist umso schwieriger in der Gesellschaft, in der wir sind, glaube ich, wo wir immer aufs Äußere aufpassen müssen, dass man alles loslässt und sich fallen lässt.
Willkommen bei Welt der Frauen zum Hören, dem Podcast direkt aus der Redaktion von Welt der Frauen. Hier sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten über alles, was Frauen wirklich bewegt und interessiert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Podcasts direkt aus der Redaktion von Welt der Frauen. Mein Name ist Ursel Nenzig und ich darf Sie, liebe Zuhörende, heute hier begrüßen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, und wie gewohnt bin ich nicht alleine, sondern habe eine Gästin. Bei mir ist heute Roxane Durand, ein Name, den jede und jeder bestimmt schon gehört hat, der kulturinteressiert ist. Sie ist nämlich Schauspielerin und verkörpert bei den Salzburger Festspielen heuer die Bullschaft. Aber sie ist natürlich viel mehr als diese Rolle. Unter anderem ist sie unsere Coverfrau der Juni 2026 Ausgabe und einfach jemand, der viel zu sagen hat, wenn es um unsere Schönheitsideale geht. Darum, welche Bedeutung das Äußere hat und wie wir damit umgehen. Und genau deshalb ist sie heute hier und ich heiße dich herzlich willkommen, Roxane.
Danke, bonjour.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr.
Wir wollen jetzt einfach mehr über dich erfahren. Du bist heuer als Bullschaft zu sehen, eine Rolle, die sich ja im Wesentlichen sehr darauf fokussiert, schön und schmückendes Beiwerk zu sein. So ist das einfach angelegt. Warum, denkst du, ist trotzdem oder vielleicht gerade deshalb jedes Jahr so ein Hype um die Bullschaft in Österreich?
Ich denke, es ist fast ein Bestandteil der Kultur, was faszinierend ist. Also seit mehr als 100 Jahren haben wir dieses Stück und es erneuert sich jedes Mal, wenn ein neuer Regisseur daherkommt, wenn Darsteller sich dazu hinfügen. Und vielleicht ist es simpel und reduzierend zu sagen, dass es nur ein schöner Schmuck an der Seite von jedermann ist. Aber ich finde, es ist umso interessanter, dass man noch mehr Persönliches da rein hinfließen kann. Und es ist ein Challenge, natürlich.
Mhm. Und wie bist du das angegangen? Du hast im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, dass du ja 8 Monate Zeit hattest, dich quasi vorzubereiten. Was wirst du von dir hinzufügen?
Mich ganz und klar. Also es gibt nur mich, glaube ich. Es sind Parzellen und Versionen von mir, die ich immer irgendwie unserem Publikum gebe. Und was ich dieses Mal am meisten erarbeitet habe, ist dieses Reinfließen in der Femininität, in einer Art von Sensualität. Und das ging alles durch den Körper. Ich bin es eher gewohnt, vielleicht für historische Rollen den Hintergrund, die Politik, wie die Gesellschaft irgendwie hergestellt war. Und dieses Mal habe ich gedacht, ach, ich habe überhaupt keine Lust vielleicht darauf und will was ganz anderes auch experimentieren. Und dadurch ist die ganze Arbeit also im Vorspann irgendwie durch Tango und Tanzkurse und das ist wirklich in mir wieder zu empfinden, weil ich glaube, es ist auch schwieriger heutzutage, also ich empfinde es so, für eine Frau 100% feminin zu sein, ohne sich irgendwo zu verlieren, dass man irgendwie seine eigene Persönlichkeit verliert, dass man nicht irgendwie ein Ideal wird. Und dann habe ich das irgendwie bearbeitet, dass ich immer nur einen Zugang zu mir habe. Und auch diese Femininität in mir wieder auferwecke.
Das heißt, du hast dir das völlig erlaubt, das einfach da zu erforschen und zu entdecken.
Ja, und ich glaube, das fordert auch die Rolle auf. Also man kann so eine Rolle nicht aufnehmen, ohne zu sagen, ah, ich habe Angst, sexy zu wirken. Oder ich habe Angst, dass man dies oder das über mich erzählt. Das kommt mit der Rolle dazu.
Ja, spannend. Warum glaubst du, haben viele Frauen Angst davor, zu sexy zu wirken?
Oh Gott, weil man auf der Straße geht und sonst, dann wird man ihn schon angeredet. Und es ist auch nicht problematisch, aber es hängt davon ab, was man in seinem Leben miterlebt hat. Es ist kompliziert. Es ist auch, glaube ich, sexy oder sensuell zu sein, fordert sehr viel Freiheit. Mhm. Man muss sich total enthüllen. Das ist nicht gespielt.
Ja.
Und es ist umso schwieriger in der Gesellschaft, in der wir sind, glaube ich, wo wir immer aufs Äußere aufpassen müssen, dass man alles loslässt, sich fallen lässt. Und man muss auch, glaube ich, dieser Blick, den man auf die Frauen hat, der muss auch sich verändern oder auf jeden Fall nicht mehr so arg kritisieren.
Mhm. Ja, da arbeiten wir, glaube ich, alle hart daran. Ich würde aber gerne zuerst noch ein bisschen über deine Biografie nochmal sprechen. Man hört das ja ganz leicht heraus.
Nein.
Du bist aus dem Mühlviertel, das weiß ich. Du
sprichst,
aber dein Name ist französisch, du bist auch in Paris aufgewachsen. Erzähl uns doch ein bisschen, wie dein Heranwachsen so war.
Also mein Vater ist Spanier, Mutter Österreicherin. Beide haben sich in Paris getroffen und da bin ich groß geworden, bin zur Schule gegangen, habe mein ganzes Leben lang irgendwie verbracht und das ist zu Hause für mich irgendwie. Ich habe das Riesenglück gehabt, dass meine Mutter mich in einer internationalen Schule reingesteckt hat, wo ich Französisch, Deutsch und Englisch von muttersprachigen Lehrerinnen gelernt habe. Und da, glaube ich, kommt auch mein Glück, dass ich Akzente einfach so aufnehmen kann. Also ich kann ins Österreichische oder ins Deutsche reinfließen, wenn ich in der Nähe von Österreicherinnen oder Österreicher bin. Und das verändert sich bei mir ganz schlagartig. Ja, ich meine, ich glaube, die ganze Kindheit war geprägt von Nachmittagen im Museen, sei es Musée du Louvre bei den Ägyptern oder auch Orsay bei den Impressionisten. Und ich habe das einfach ganz aufgesaugt und hätte mir das nicht anders vorstellen können.
Was war eure Familiensprache? Also hast du mit deiner Mutter immer Deutsch gesprochen?
Meine Mutter hat sich die Riesenmühe gegeben, mir seitdem ich wirklich auf der Welt bin, einfach nur Deutsch zu reden, bis ich mit dem vierten Lebensjahr nachgesprochen habe.
Ja.
Also ich war so im Französischen versessen, dass ich überhaupt nicht auf Deutsch geantwortet hätte. Und mit dem Papa war es immer Französisch. Und ich glaube, einen Sommer, das war genau der Sommer, wo ich mit 4 Jahren irgendwie zum Antworten auf Deutsch angefangen habe. Da bin ich heimgekommen aus Österreich nach 2 Monaten Sommerferien und ich habe einfach Deutsch mit meinem Papa geredet und Papa meinte so, je ne te comprends pas, ich verstehe dich nicht. Und es gibt so eine ganz eigene Art und Weise, von einer Sprache zur anderen zu switchen. Und das braucht einfach Zeit. Mhm. Bei Kindern merkt man das auch. Ich habe Freundinnen, die haben Kleinkinder und die werden Schwedisch, Französisch, Englisch aufgebracht und dann fließt irgendwie ein Wort von irgendwo rein.
Ja. Und sprichst du auch Spanisch?
Nein, leider nicht. Nein.
Okay. Aber das heißt, Deutsch, Französisch, Englisch ist für dich, sind alle drei wie Muttersprachen für dich, kann man so sagen?
Genau, ja.
Ja, spannend. Wie bist du dann, also du hast schon erzählt, es war sehr viel Kunst in deinem Leben immer schon. Wie bist du zur Schauspielerei gekommen?
Oh, da hatte ich das immense Glück, dass ich mit 14 in der renommierten Theaterschule Courfeyrand reinkam. Und am Ende des Jahres haben wir ein Casting erhalten und das war für das Weiße Band von Michael Haneke.
Okay, das war dann also gleich dein Einstieg.
Das war
eingestiegen.
Das erste Mal professionell einfach vor einer Kamera zu stehen und mit so einem wahnsinnig großen und intelligenten und faszinierenden Regisseur zu arbeiten. Und er hat mir vieles beigebracht. Also er hat die göttliche Gabe, am Set irgendwie so eine Ruhe, eine Atmosphäre herzustellen, wo sehr viel Konzentration und Aufmerksamkeit auch am Rande stehen. Und es war einfach ein erstes Mal und so schön, wie man sich's vorstellen kann.
Und was hat dich dazu gebracht, dass du dich überhaupt anmeldest für diese Schule? Du warst 14, hast du gesagt. Also war das einfach, hast du schon als kleines Mädchen dir gedacht, ich möchte Schauspielerin sein?
Absolut nicht. Nein, das war meine Mutter, die wollte, dass ich unbedingt selbstsicher vor Leuten reden kann. Weil ich war ein sehr und bin immer noch ein sehr schüchternes Kind in mir, ganz tief drinnen. Und das kann man nur überspielen, glaube ich. Und dann hat sie mich in Theaterkurse reingesteckt und Improvisationsklassen auch. Und das habe ich, seitdem ich 3 Jahre alt war. Und dann war irgendwie dieser komische Moment zwischen Kindheit und eher in dieser Jugendzeit da reinzuschlüpfen. Und dann habe ich keine Kurse mehr gefunden, bis ich eine Freundin in meiner Schule hatte, die im Cours Florent war und dann habe ich gedacht, ah, wenn sie es kann, dann kann ich es auch. Habe ein Casting gemacht, um in die Theaterschule reinzukommen, wurde aufgenommen und wir waren zu siebt in dieser Klasse und das war der reine Wahnsinn. Wir waren die Jüngsten und dann waren 17-, 18-Jährige, die sich irgendwie fürs Conservatoire, das so wie die Ernst-Busch-Schule ist, das war so eine Vorbereitungsklasse für diesen Examen und es war eine Riesenfreude und diese Freiheit, die man auf der Bühne spürt, ist einfach das geilste Gefühl. Es gibt keine Regeln. Jeder kann jedes Mal sich anders entwickeln. Man kann alt, jung, Mann, Frau, was auch immer sein. Es ist einfach voller Lebenslust und grenzenlos. Und am Ende vom Jahr waren wir einfach nur zwei Schauspielerinnen oder Kinder, Jugendliche, die Deutsch sprachen und dann hat Michael Haneke darauf gedrungen, dass die zwei einzigen irgendwie vielleicht das Casting machen, weil er hatte schon in Deutschland, Österreich, in der Schweiz Castings gemacht. Mhm. Es waren 7000 Kinder, die gecastet wurden insgesamt und das sieht man auch, wie präzise und
wie akribisch er vorgeht, ne?
Ja, und es ist irgendwie eine Perfektion, die ich ihm sehr hoch anrechne, weil sonst würde ich heute hier nicht stehen und hätte ein ganz anderes Leben und hätte das Tiefste in mir vielleicht nie herausgefunden. Mhm. Und er hat darauf gepocht, dass er seine Anna und meinen kleinen Bruder findet und das hat er in Paris gemacht. Und ja.
Ja, ja. Spannende Geschichte.
Ja, absolut. Absurd auch.
So ging das dann weiter. Du hast aber schon das dann nicht berufsbegleitend, sondern neben der Schule gemacht auch.
Ja, weil für mich war Schule auch sehr wichtig und ich glaube, meine Eltern hätten das überhaupt nicht ausgehalten, wenn ich gesagt hätte, mit 16, ist mir egal, mache ich nicht mehr. Ich glaube, meine Mutter hat mir das vor kurzem gesagt, ich hatte irgendwie einen Anruf vom Burgtheater, die meinten, könnten wir Roxane jetzt im Burgtheater aufnehmen. Ja. Und ich glaube, das habe ich überhaupt zur Zeit nicht verstanden, aber Mama hat sofort gesagt, nein, das geht gar nicht in Frage, sie macht die Abi und dann schauen wir weiter. Und dann kam die Frage nicht mehr und ich habe sehr viel Zeit gebraucht, dass ich irgendwie wusste, das ist ein Beruf, das kann ich machen und das nehme ich auch ernst, auch wenn ich es immer ernst genommen habe. Aber es ist, bis dass man sagt, zu einem Fremden, dass man Schauspielerin ist, das ist dann eine andere Etappe.
Ja, ich habe das schon von mehreren Künstlerinnen gehört, dass sie sagen, das auszusprechen, ich bin Malerin, ich bin Künstlerin und nicht nur, ich bin zum Beispiel jetzt Mutter und ja, ich male auch. Ja, das ist ein ganz großer Schritt, der sehr viel bewegt und verändert.
Ich glaube auch und ich glaube, das ist auch so schwierig für uns, dazu zu stehen, weil wir nicht als Dilettantinnen aufgenommen werden möchten. Und ich glaube, wir müssen es umso mehr beweisen.
Mit wir meinst du Frauen?
Ja. Ich glaube, wir haben es immer schwieriger in einer bestimmten Art und Weise. Vielleicht auch, weil die Welt von Männern regiert wird und weil, und das sieht man auch in mehreren Arten und Weisen, wie kleine Mädchen und kleine Jungs anders großgezogen werden. Wie schon von klein auf man sagt, nein, das Mädel muss mehr weinen, den Jungen muss man mehr borgen. Auch wie man, man sieht auch die Statistiken, wenn Leute zum Beispiel in Spitälern aufgenommen werden. Also
dass Frauen eher Psychopharmaka verschrieben werden und Männern eher Schmerzmittel. Diese Geschichten meinst du?
Auch dazu. Oder dass man einfach den Schmerz von einer Frau nie wirklich so wahrnimmt.
Hast du in deinem, ich sage jetzt mal Leben, also sowohl beruflich als auch privat, Frauen, die dir ein Vorbild waren?
Ja.
An wem hast du dich orientiert?
Gott, es gibt so viele, aber ich glaube, Ruth Bader Ginsburg ist einfach so eine Figur, die so stark und so unheimlich ist. Auch Gisèle Pelicot, ich meine, sie verändert die Gesellschaft so unglaublich. Ich habe keine Worte dafür, weil das einem einfach betrifft.
Ist das aus deiner Beobachtung in Frankreich nochmal stärker den Einfluss, den ihre Geschichte hat, als hier in Österreich?
Ich glaube überall. Und das ist das Erschreckende an ihrer Geschichte, ist, dass wir uns alle in sie sehen und dass wir alle diese Angst haben. Und das ist schon verrückt, was da passiert. Aber ich finde es großartig, wie sie zu sich selbst gestanden ist und gesagt hat, wie die Schande jetzt zu wem anderen gleiten muss. Und man merkt auch, wie sich Sachen in Frankreich jetzt ein bisschen anders entwickeln. Und das ist sehr wichtig. Es ist einfach wahnsinnig wichtig. Und solche Frauen sind ein Vorbild. Also ich habe auch vor langer Zeit mit Carla Juri gearbeitet, auf Paula von Christian Schwocho, dieser Film über Paula Becker-Modersohn, die Künstlerin. Und Carla war großartig, weil sie war schon, ich glaube, 31. Ich war jünger, um die 20. Und sie meinte immer so, ach, mach das. Mach das einfach. Hab Spaß. Nimm, take the space. Es ist irgendwie diesen Platz aufnehmen und nicht immer irgendwie denken, bin ich am richtigen Ort? Warum wurde ich gecastet? Wir sind da, wir nehmen jetzt Platz. Ich sag wir grundsätzlich, Frauen, Männer, aber es ist auch, es ist schwierig, dass man denkt, ja, man darf jetzt. Man darf jetzt Platz nehmen und man darf jetzt hier stehen und man darf sich selbst sein.
Ja, stimmt. Welche Rolle spielt denn das Aussehen im Leben einer Schauspielerin? Ist das etwas, mit dem du dich beschäftigt hast?
Wir sind ja ein visuelles Medium, also ist alles visuell. Es wird noch mehr, glaube ich, fokussiert auf dieses Visuelle, indem wir in sozialen Medien auch viel Presse machen. Es geht alles durch kurz verfassten Videos, Fotos, also alles ist visuell. Aber ich denke mir, dass jeder das Recht hat, anders auszuschauen. Und das ist genau das Interessante, das ist diese Vielfalt. Natürlich sind wir ein Medium, der Träume verwirklicht oder auf jeden Fall sie auf der Leinwand bringt. Es ist ein Prism, es ist eine Idee von Schönheit, von Menschlichkeit, von Gesellschaft. Aber was Schönes ist, dass wir diese Geschichten jedes Mal neu entwickeln.
So wie du es auch bei der Botschaft ja im Eingang schon gesagt hast. Ja,
ja, das probieren wir jedes Jahr und das ist auch ein Riesen-Challenge. Also ich meine, Hugo von Hofmannsthal wird nicht schon vor 100 Jahren auf der Bühne gebracht, weil es Hugo von Hofmannsthal ist. Diese Worte bedeuten etwas. Wir können immer einen neuen Schliff reinbringen. Es ist so wie Shakespeare oder Molière. Die kommen immer wieder, weil man das neu entdeckt. Und diese Thematiken von Geld, Macht, Tod, die sind so in unserer Gesellschaft eingeprägt, dass man den jedermann einfach versteht. Und auch es sind so viele Gefühle, die sich da reinmischen.
Ja, und eben auch dieses Ideal der Schönheit, das ist ja auch ein Thema in dem Stück. Verspürst du manchmal den Druck, immer gut auszusehen? Also ist das etwas, was dich auch belastet, dass es eben so ein visuelles Medium ist, der Film?
Ich glaube, was mich vielleicht ein bisschen aufregt, ist, so schön wie es ist, zu Premieren zu gehen, in Cannes eingeladen zu werden. Wir Frauen verbringen so viel Zeit in Schminke, Haar, Make-up. Ich erinnere mich, ich war zweimal in Cannes und zweimal war das irgendwie immer dasselbe. Wir stehen viel früher auf, haben 2 Stunden Haar und Make-up, sind in unangenehmen Kleidern, wunderschönen Kleidern. Ja. Also das muss ich schon bezwecken. Wir schauen Hammer aus. Es sind auch viele Stunden, die dahinter stehen. Aber die Jungs sind dann zur Mittagszeit schwimmen gegangen und ich wurde einfach von einem Eck ins andere gezerrt. Und das war's. Das ist, man muss präsentieren. Was auch irgendwie diesem Ideal stark mitfühlt irgendwie. Also man muss verstehen, wir verkörpern ein Ideal. Was man auf der Leinwand sieht, ist keine Realität. Wir sind geschminkt. Ich möchte einfach nur über Sexszenen reden. Wir sind voller Öl. Wir sind schmierig. Wir sind glänzend. Es ist wirklich nicht sexy. Niemand würde das im richtigen Leben machen. Aber wir sind zur Perfektion irgendwie gebracht. Und was einfach anstrengend ist, ist, dass das ständig von uns gefragt wird. Und wenn man auf der Straße geht und sagt, nein, heute möchte ich bitte kein Selfie machen, dann wird das aggressiv von anderen Leuten aufgenommen oder als pompös, aber irgendwann mal möchte man auch ins Leben zurück, sich zurückziehen und sagen, hey, heute habe ich keine gute Haut, heute geht's mir schlecht oder heute ist mir irgendwas über die Leber gefahren und ja, ich habe auch ein Leben außerhalb von dieser ganzen sozialen Welt und das ist manchmal schwierig, auch wenn es wenn ich sehr dankbar bin dafür, aber es grenzt manchmal an. Und ich habe noch viel Glück, weil das passiert, aber nicht so wie zum Beispiel riesengroße Stars oder amerikanische Stars, die auf der Straße befolgt werden.
Ich finde es ja so faszinierend, wie viele Frauen, also die Zahl, die herumschwirrt, ist 96%. Ich weiß nicht, ob sie wirklich glaubwürdig ist, aber ich kann es mir schon vorstellen, sind unzufrieden mit ihrem Aussehen. Ja, also wirklich ein großer Teil sind zumindest immer mal wieder oder mit Teilen ihres Aussehens unzufrieden. Und dann sieht man natürlich die Promis, so wie du beschreibst, ja, die bis zur Perfektion ja hergerichtet sind und scheinbar perfekt sind. Und dann kommt noch KI dazu, die das alles nochmal auf die Spitze treibt. Und so wie ich finde, ist jetzt eben im Moment auch wieder diese extreme Dünnheit, so ein Ideal mit Medikamenten herbeigeführt. Und man hatte den Eindruck, wir haben das abgehakt mit der Jahrtausendwende, aber irgendwie kommt das jetzt umso stärker zurück. Aus deiner Sicht, welche Verantwortung tragen denn Menschen, die wie du im Rampenlicht stehen, wenn es um dieses Thema geht?
Nur um zur KI zurückzukommen, wir werden von spezifischen Fotografen fotografiert und die bearbeiten das, aber ohne KI. KI wird dann durch soziale Netzwerke nochmal intensiviert, aber dafür können wir eigentlich nichts. Aber ja, der Druck ist einfach ständig da, weil das muss man sich auch irgendwie vorstellen. Im Kino ist das Handy irgendwie umgedreht. Also ist alles in die Länge gezogen.
Ja.
Dadurch entsteht dieser Druck, dass man sich sagt, okay, ich muss in dieses Kostüm reinpassen.
Ja.
Und ich muss auch dünn auf der Leinwand ausschauen. Und damit ich dünn auf der Leinwand ausschaue, dann muss ich sehr dünn im richtigen Leben aussehen. Und das wird nochmal, glaube ich, intensiviert, indem wir Botox verwenden. Das lässt das Gesicht aufschwüllen und der Körper kann dann mager sein. Das ist ganz logisch. Und ich glaube, jeder darf das machen, was er will mit seinem Körper. Natürlich ist es extrem beengend und dramatisch, dass Jüngere das ständig sehen, weil ich meine, man sieht einen Film, da ist keine rundere. Ich habe gerade auf Campus gesehen, da ist eine normale Frau und sofort wird geschrien, dass sie dick ist und ich denke mir so, nein, das ist eigentlich die Realität und das ist eine bildhübsche Frau und Gott sei Dank haben wir andere Morphologien, weil das brauchen wir unbedingt. Und wie oft war ich auf einem Set und die Frauen, die sich ein bisschen weniger kleiden durften, also nackt sehen, waren Tänzerinnen von Moulin Rouge und dann denke ich mir, ja, das ist eh schon ihr Metier. Die sind eh schon perfekt und die Frauen, die wir ausziehen, sind bildschön perfekt. Und ich finde es einfach dramatisch, dass man am Set nicht denkt, okay, vielleicht sollten wir etwas anderes zeigen. Und das wahnsinnig Problematische ist einfach der ganze Druck, der auf uns steht. Und ich muss es auch zugeben, ich habe seitdem ein paar Monate einfach abgenommen, weil der Stress einfach so groß ist. Weil wir Pressetage haben, die eh wahnsinnig schön sind, aber ich kriege ein Glas Wasser und da vielleicht einmal zur Toilette. Ich übertreibe jetzt wirklich groß. Aber ich habe keine Zeit, dass ich irgendwas essen könnte. Wir haben Tanzkurse, wir haben Presse, wir haben Kostümfittings. Wir müssen uns vorbereiten und da kommt irgendwie so ein Druck auf uns auf, den wir überhaupt nicht mehr aufarbeiten können. Und das ist irgendwie von der Gesellschaft gesteuert, von uns gesteuert, von allem gesteuert. Und
ich schwer zu sagen, ne, wo es anfängt.
Wo fängt es an und wo hört es auf? Und ich glaube, es ist auch wahnsinnig wichtig, dass das klar wird für jüngere Generationen, dass was wir zeigen, nicht die Realität entsteht. Und dass auch sie zu Hause oder im engen Umkreis auch diese Stärke haben und diese Unterstützung haben. Weil ich denke mir, ich war nie irgendwie Fan von irgendwen und ich hätte nie irgendwen angeschaut und gedacht, so will ich sein. Für mich war das irgendwie eine Emotion, die diese Person irgendwie von sich zugelassen hat und die ich empfunden habe. Und ich habe gedacht, oh, so will ich mich fühlen oder das möchte ich gern greifen. Und ich glaube, das entsteht auch, indem wir starke Frauen in unserem Umkreis haben. Und das habe ich von meiner Mutter, von meiner Großmutter, von Freundinnen. Also ich schaue meine Freundinnen und denke mir so, ach, ich habe euch einfach so gern, weil ihr so faszinierend und anders, ganz anders von verschiedenen Hintergründen und einfach geile Frauen seid. Mhm. Und ich glaube, man sollte weniger auf andere Leute schauen, die im Rampenlicht stehen. Mhm. Weil das sieht man auch. Ich meine, wenn man ein bisschen zu Marilyn Monroe zugreift. Ja, natürlich, es ist die berühmteste Frau auf der Welt. Es ist die meist fotografierte Frau. Es ist eine faszinierende Frau. Aber was hinter den Kulissen passiert, das will man überhaupt nicht wissen. Mhm. Und dass man irgendwen nachäfft, der schön ausschaut. Mhm. Ich glaube, das wird irgendwann mal langweilig. Ich glaube, wir können uns. Und es gibt auch viele andere Figuren. Mhm. Sei es Gisèle Pelicot. Auf einmal ist diese Frau im Rampenlicht und das ist, was wir wollen. Diese Stärke wollen wir. Ich schaue mir auch Schauspielerinnen wie zum Beispiel Tilda Swinton an. Ganz, ganz andere Energien, Arten und Weisen, Gesichter. Und das ist das Interessante. Mhm.
Ja, es ist natürlich auch riskant, sich vor allem in deinem Beruf sich auf das Äußere zu verlassen, weil es ist nicht gesagt, dass es immer so bleibt und eines Tages ist dann vielleicht ein anderes Schönheitsideal. Und dann, also wenn das alles ist, worauf man die Karriere aufbaut, ist es natürlich zu wenig, oder?
Es ist schade, aber ich glaube, Karriere oder ein Leben darauf zu setzen, ist schade, weil wir haben so viel in uns. Mhm. Und es wird nur mehr und mehr. Wir können nur dazulernen, uns weiter öffnen und entwickeln. Und das ist, glaube ich, das Spannende am Leben.
Ich weiß, ich reite immer ein bisschen drauf herum auf diesem Österreich-Frankreich. Spannend. Beobachtest du da einen Unterschied im Umgang mit dem Äußeren, mit Schönheitsidealen, mit der eigenen Schönheit zwischen Österreicherinnen und Französinnen?
Ich glaube, dass wir in der Welt einfach so vernetzt sind mit den sozialen Medien, mit Internet. Mhm. Ich kann mir irgendwas aus Amerika in ein paar Tage liefern lassen. Also das Schönheitsideal für mich ist überall irgendwie gleich. Mhm. Was ich interessant finde, ist, dass ich habe fast das Gefühl, dass man in Österreich mehr auf eine Lässigkeit sich angesprochen fühlt. In Frankreich ist es vielleicht mehr ein Darstellen. Mhm. Und in Österreich ist es irgendwie so, man klopft vielleicht mehr an innere Werte an. Das wäre vielleicht die ganz kleine Veränderung, die ich da bringen würde. Ja.
Wenn du nicht gerade auf der Bühne oder vor der Kamera stehst, was machst du dann am liebsten? Wie erdest du dich?
Familie, Freunde, gut essen, gut kochen.
Mhm. Was kochst und isst du am liebsten?
Oh, alles, alles. sobald es saisonal und bio ist, bin ich sehr glücklich. Mhm. Aber es ist einfach sehr kreativ, also was auch immer im Kühlschrank steht. Okay. Und ja, einfach eine Freude haben. Ich habe auch schon Ninja gekauft und mache dann im Sommer, falls es dann endlich Sommer ist, Eis und was auch immer. Und
was irgendwie. Hast du gekauft? Ich habe das Wort nicht.
Entschuldigung, das ist so eine Eismaschine. Ninja-Eismaschine. Ja, genau.
Okay,
die ganz toll sind.
Ah, ja. Sehr cool.
Ja, genau.
Und gibt es eine Speise aus der Heimat deiner Mutter, die du mit Österreich verbindest?
Oh, so viele, das wäre ja reduzierend, wenn ich irgendeins sagen würde. Aber ich bin ganz, ganz heiß auf Wiener Schnitzel und Tafelspitz.
Ja.
Die sind einfach ein Hammer und ich auch den Kaffee in Wien und in Österreich grundsätzlich. Der ist so gut und ich finde diese Tradition von Kaffee und Kuchen köstlich.
Sehr gut.
Und es ist irgendwie so ein Heißhunger, wenn ich nach Österreich komme, dann ist das ein Wiener Schnitzel.
Und geht es dir auch so, wie es vielen Leuten geht, die länger in Frankreich sind, dass sie dann das Brot vermissen, das dunkle Brot? Oder bist du mit Baguette und Weißbrot aufgewachsen?
Leider, ja. Ich habe vor kurzem eine Intoleranz auf Gluten entwickelt. Also vermeide ich das. Aber ich mache es immer hin und wieder. Also es ist einfach so köstlich. Man kann ohne Gluten fast nicht leben.
Das ist echt schwierig. Ja. Ich würde dich gerne jetzt zum Abschluss kommend noch fragen. Wir haben jetzt viel über Schönheit gesprochen, über deinen Weg, über die Schauspielerei. Wofür würdest du denn gerne erinnert werden eines Tages?
Oh, ich glaube, es ist spannender, wenn die Leute mir das sagen. Ich will das nicht entscheiden. Ich will das nicht reduzieren. Ich glaube, man erlaubt sich als Schauspielerin, mehrere Facetten von sich selbst zu zeigen und das soll sich jeder irgendwie sein Stückel aussuchen.
Sehr gut. Und dann musst du mir noch eine Frage beantworten, und zwar, wie würdest du denn Schönheit definieren?
Zu sich selbst stehen. Mhm. Das ist wahnsinnig stark und schön für mich.
Ja, das kann ich gut nachfinden.
Ja, oder?
Ja.
Da ist man unzerbrechlich, da ist man einfach bei sich. Mhm. Ich finde es am schönsten, und wir sind einfach so ganz andere Individuen. Mhm. Wir haben eine andere Sprache, wir haben eine Art und Weise, uns so oder so zu fühlen. Und ich finde es einfach schön, wenn irgendeine Frau oder ein Mann zu sich steht. Mhm. Das finde ich sehr, sehr stark.
Mhm. Wir sind jetzt langsam schon am Ende der Folge angelangt, so schnell vergeht die Zeit irgendwie, gell? Und ich stelle einfach immer wieder fest, und jetzt auch im Gespräch mit dir, dass wir schon sehr beeinflusst sind von Idealen, von Dingen, die uns vorgelebt werden und gezeigt werden auf Social Media, ja, auf der Kinoleinwand, überall. Und dass wir davon einfach uns sehr stark beeinflussen und vielleicht auch behindern lassen, ganz wir selbst zu sein. Und ja, ich glaube, wir können uns da nicht so ganz rausnehmen, wir können das nicht ganz ablegen, aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst werden, zumindest mal als ersten Schritt, und vielleicht von da ausgehend auch irgendwie versuchen, uns zu lösen. Und ja, ganz wird uns das wahrscheinlich nie gelingen, aber wir können es probieren. Ja, ich sag vielen, vielen Dank, Roxanne, dass du heute vorbeigeschaut hast, dass du dir die Zeit genommen hast in dieser stressigen Phase deines Lebens. Und ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Ja, es war mir eine Freude. Danke dir.
Und wie gesagt, du bist ja auch unsere Coverfrau. Und wer noch mehr über dich erfahren möchte, der kann natürlich entweder dein Werk sich anschauen, möchte aber auch allen Zuhörerinnen nochmal das Interview fest ans Herz legen, das meine Kollegin, unsere Chefredakteurin Melanie Wagenhofer mit dir für unser Printmagazin geführt hat. Ich verlinke in den Shownotes auch nochmal zu dem Text, der auf unserer Website auch steht und dort für alle AbonnentInnen unseres Magazins nochmal nachzulesen ist. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann spendieren Sie uns doch eine gute Bewertung. Lassen Sie uns gerne in den Kommentaren auch wissen, wie Sie die Folge gefunden haben und wie es Ihnen mit der Schönheit und den aktuellen Schönheitsidealen so geht. Erzählen Sie anderen von unserem Podcast, teilen Sie ihn, folgen Sie ihm. Das alles hilft dabei, die Themen, die uns als Redaktion am Herzen liegen, weiter zu verbreiten. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse und bis in 2 Wochen. Wir hören uns.
Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Neue Folgen von Welt der Frauen zum Hören gibt es jeden 2. Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.